Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Nach der Burgenlandwahl feiert sich Hans-Peter Doskozil oder die Seinen eigentlich als Wahlsieger. Er hat zwar die absolute Mehrheit, wie berichtet, verloren, aber er hat natürlich mit über 46% das beste Ergebnis aller Landeshauptleute derzeit. Was das für die SPÖ bedeutet, wie groß die Enttäuschung der FPÖ ist, dass es nicht geschafft hat, quasi eine Mehrheit gegen Hans-Peter Doskozil zustande zu bringen und damit ein weiteres Bundesland zum Kippen zu bringen. Über all das wollen wir im heutigen Montagsduell diskutieren. Wie immer mit Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo
Schönen
Robert.
Guten Abend. Hallo.
Und andererseits mit Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater und Eins-Kommunikationschef unter einer schwarz-blauen Regierung. Vielleicht ja bald wieder bei einer blau-schwarzen. Wir werden sehen. Hallo Heimo.
Hallo, das glaube ich nicht.
Das war nur so, weil mich mehrere gefragt haben, habe ich es jetzt einmal untergebracht.
Du sagst es uns dann rechtzeitig.
Ich wüsste nichts davon.
Robert, kommen wir zur SPÖ und das ist irgendwie, da hat man das Gefühl, dass das so mit einem lachenden und weinenden Auge von einigen in der SPÖ gesehen wird. Natürlich freut man sich generell, wenn ein Land rot bleibt, so viele gibt es ja davon nicht mehr. Andererseits nimmt man natürlich die Seitenhiebe aus dem Burgenland gegen Andreas Babler, gegen die Wiener SPÖ zur Kenntnis. Aber was sagt uns dieses Wahlergebnis von Hans-Peter Doskozil? Er hat die absolute Mehrheit verloren, er hat aber mit 46% oder über 46% natürlich schon ein gutes Ergebnis in Zeiten wie diesen erreicht. Ist sein Kurs jetzt der richtige für die ganze SPÖ oder ist das ein burgenländisches Phänomen?
Nee, ich glaube, dass man das auseinanderhalten muss. Erstens mal, was ist denn überhaupt sein Kurs? Der ist ja im Burgenland ein bisschen anderer als in der Bundespolitik, so von der Wahrnehmung her. In der Burgenland ist sein Kurs eine sehr, sehr klassisch sozialdemokratische Kümmererpolitik, auch sehr etatistisch, also sozusagen
alles
nimmt
er.
Im Zweifel macht der Staat es und kümmert sich darum, dass die Dinge funktionieren und gibt damit auch Sicherheit, wir kümmern uns um euch. Ja? Diese sozialdemokratische Politik ist total erfolgreich im Burgenland und das ist natürlich auch eine erfolgreiche sozialdemokratische Politik, auch im Bund, auch wenn in der Bundespolitik so, sagen wir mal, einen bestimmten Grad an Liberalisierung der Ökonomie haben wir schon erreicht, der im Bund das nicht nachhupfen lässt. Aber grundsätzlich ist das eine richtige Politik, auch mit der Art und Weise, wie Hans-Peter Doskozil das kommuniziert, also antineoliberalistische Grundhaltungen. Hier mit seinen Interventionen in der Bundespolitik zielen ja immer auf andere Fragen, primär auf Migration und vielleicht das Verhältnis zur FPÖ. Das ist die eine Geschichte. Insofern ist das etwas, was man nachmachen kann, aber das ist nicht umstritten in der Sozialdemokratie. Das Zweite, glaube ich schon, dass er natürlich jetzt ein bisschen profitiert hat von der Regierungsbildung Blau und Schwarz und den Grauslichkeiten, die da drauf auf die Leute zukommen, auch dem Lügen und dem Verrat der ÖVP. Also da gab es natürlich eine Art von Empörung drüber, die man kann es nicht messen, aber vielleicht einen Unterschied gemacht hat zwischen 44% und jetzt 46,4%, ja, die er erreicht hat. Das ist sicherlich etwas, was ihm sozusagen unmittelbar genützt hat, wo er jetzt vielleicht gar nichts dafür kann. Und das Dritte ist, vielleicht, was ein bisschen auf deine Frage habt, zielt auch nochmal, kann man durchaus sagen, dass Hans-Peter Doskozil halt schon auch ein Politiker ist, der über den Kreis der schon Überzeugten hinaus ausstrahlt, auch in eine Mitte hinein, die in anderen Bundesländern vielleicht FPÖ wählt oder ÖVP wählt. Das kann man sicherlich nicht leugnen.
Okay, das Interessante ist, die Wählerstromanalysen zeigen das gar nicht, sondern die Wählerstromanalysen haben gezeigt, dass er im Nichtwählerlager gepunktet hat, dafür aber an alle anderen Parteien verloren hat und natürlich auch an die FPÖ verloren hat. Jetzt hat die FPÖ mit 23% eigentlich ihr bestes Ergebnis in der Geschichte im Burgenland erreicht. Das war nie ein Stronghold der FPÖ. Aber gleichzeitig hatte sie sich halt selber sehr hohe Ziele gesetzt. Also sie wollte die Mehrheit brechen, also absolute Mehrheit ist weg, aber es gibt halt keine Mehrheit gegen Hans-Peter Doskozil und das war eines der Wahlziele. man hat schon den Eindruck gehabt, dass Norbert Hofer ein bisschen enttäuscht ist, oder?
Also zuerst muss man es einmal einordnen. Also 2015 am Höhepunkt der Flüchtlingskrise.
Ich habe es eingeordnet, indem ich gesagt habe, das ist das beste Ergebnis.
Darf ich selber ausführen? Okay, ja. Darf ich, also, ich selber sagen, weil 2015 am Höhepunkt der Flüchtlingskrise hat die FPÖ 15% gemacht. So, da war sie in den Bundesumfragen bei ungefähr 35% damals unter Strache. Jetzt hat sie 23% gemacht. Also All-Time-High bei dem letzten Wahl als Regierungspartei. Nicht einmal zweistellig gewesen. Also das ist natürlich ein Riesenergebnis, aber man muss sagen, das ist auch ein Riesenergebnis für den Landeshauptmann Doskozil. Das muss man neidlos anerkennen. Also in Zeiten, in denen Landeshauptleute im Schnitt so um die 10% verloren haben, Wallner war jetzt eine Ausnahme, ansonsten immer so um die 10%, das war diese magische Nummer, ist zwar die absolute weg, aber 46% ist ein super Ergebnis, das muss man wirklich auch anerkennen. Und wer bei 46%, selbst wenn es sich was anderes ausgegangen wäre, mit 46%, ich habe immer gesagt, egal wer der Stärkste soll,
es geht sich über nichts anderes aus. Ja, ich habe eine Stellung
aber,
mir gestern aber, bei uns
ja, aber selbst, gesagt, aber selbst wenn es so, aber die anderen nicht, ne? Und selbst wenn es so gewesen wäre, hätte ich trotzdem gesagt, auch wenn es nicht FPÖ-Position gewesen wäre, für mich soll der Erste mal probieren und für mich hat der Erste den Landeshauptmann-Anspruch. Das ist ganz klar. Es ist, aber man muss natürlich auch sagen, also wenn man schaut, SPÖ minus 3,5, ÖVP minus 8,5, Grüne minus minus 1, FPÖ plus 13, also das ist schon ein Riesensieg. Aber ich sage aber auch was Kritisches. Ich hätte jetzt nicht offensiv angekündigt, dass wenn, egal wer Erster wird, man versucht, eine Mehrheit gegen die SPÖ zu bilden. Das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht, das in der Analyse. Das habe ich auch vor der Wahl gesagt, dazu stehe ich auch.
Also wie gesagt, zur Kontextualisierung noch einmal, es gibt keine Mehrheit gegen Hans-Peter Doskozil. Das heißt, das sind alles Sachen, die wir jetzt hier nicht mehr feststellen müssen, dass der Erste hat den automatischen Anspruch, eine Regierung zu bilden. Man kann keine Regierung gegen ihn bilden, weil er 46% und nicht 28% hat. Das muss man vielleicht dazu sagen. Robert, das stimmt schon, dass eigentlich der Norbert Hofer, könnte man sagen, der letzte Punkt, den der Heimer da eingewendet hat, mit diesem, wir wollen eigentlich Doskozil stürzen und wenn sich schwarz-blau ausgeht oder blau-schwarz ausgeht, dann würden wir das machen, auch wenn er über 40% hat. Das ist eigentlich Wahlkampfmunition für Doskozil gewesen. Hat es ihm die FPÖ am Ende dann doch leicht gemacht?
Möglicherweise, ja. Sicherlich war es jetzt nicht die schlauste strategische Überlegung. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, wir sollen ja auch nicht ganz vergessen, dass keine Regierung gegen Doskozil gebildet werden kann, hängt ja auch damit zusammen, dass die Grünen sehr stark abgeschnitten haben, mit 5,5% in den Landtag hineingekommen.
Er hätte sonst die absolute haben können.
Bitte?
Er hätte sonst die absolute haben
das
können.
Das ist die Frage. Also wären die Grünen unter die 4%-Hürde gefallen, hätte die SPÖ dann automatisch die Mandatsmehrheit, die absolute Mandatsmehrheit gehabt oder nicht? Das hängt ja davon ab, wie sich es dann verteilt. Man soll das in der Analyse nicht ganz vergessen. Glaube ich, dass das Ergebnis der Grünen auch für sie auch überraschend oder ich glaube, die Spitzenkandidatin hat gesagt, das ist ja nicht ein Stein, sondern ein ganzes Gebirge vom Herzen gefallen. Ja. Die sind mit 5,5% eingezogen und damit hast du keine Mehrheit gegen Doskozil, weil entweder gibt es eine rot-grüne Mehrheit oder eine rot-FPÖ oder eine rot-ÖVP, aber du kannst keine blau-schwarz-grüne Mehrheit bilden. Also natürlich könntest du, aber es ist realpolitisch eher unwahrscheinlich. Ja? Das hat Doskozil jetzt
das
auch gerettet.
Ich glaube, das kann man konkret ausdrücken, das ist ausgeschlossen.
Das kann man ausschließen, ja. Ob das Wahlergebnis der FPÖ besser gewesen wäre oder die gesamtstrategische Situation, wenn sie anders agiert hätte, das lässt sich heute, glaube ich, ein bisschen schwer abstimmen, weil dann stellt sich ja wieder um die Frage, wären die Grünen dann reingekommen, nicht reinkommen? Oder?
Hätte aber dann die absolute sagen, Mehrheit bekommen.
Dass die Grünen reingekommen sind, ist für die Grünen sicher erfreulich, aber 5,6% ist jetzt kein großartiges Ergebnis mit einem Verlust. Maximal verglichen mit den Neos, die bei 2% vegetieren.
Ja, aber genauso wie das Burgenland für die FPÖ nie ein Stronghold war, was für die Grünen schon gar nicht, weil das Burgenland tickt da wirklich ganz anders. Das kann man nicht mit dem urbanen Raum.
Von haben Verlustungskassen.
Ja, aber gleichzeitig hat man schon gemerkt, dass offenbar diese ganzen Ankündigungen der letzten Tage, was Blau und Schwarz planen, auch gerade im klimapolitischen Bereich, dürfte eine Art Mobilisierungsschub bei den Grünen ausgelöst haben. Und jetzt komme ich zu der eigentlichen Frage. Man merkt ja, dass eigentlich die ÖVP will so und so immer mitregieren, aber auch die Freiheitlichen würden gerne mitregieren im Burgenland, aber alle Recherchen von uns zeigen, dass sehr viel für eine rot-grüne Regierung spricht.
Viele Journalisten sprechen dafür. Ich bin noch etwas skeptisch, weil es ist ein Mandatüberhang. Das ist schon gefährlich.
Das reicht.
Ja, wieso? Wieso? Wir haben bei allen anderen Geschichten gesagt, ein Mandatüberhang ist zu wenig. Ne? Braucht nur einer abspringen, ein Abgeordneter oder sowas, sich irgendwie zerkrachen etc. Ne? Das ist schon wenig. Also man hätte sowohl mit der ÖVP wie auch mit der FPÖ eine Zweidrittelmehrheit, eine Verfassungsmehrheit. Das ist natürlich, dann hast du viel höhere Bewegungsfreiheit, du bist nicht von einem Abgeordneten abhängig. Ich habe heute bei den Doskozil-Leuten gefragt, tendenztechnisch, ich sage offen für alles, sie werden mit allen reden. Das ist die Klassiker-Antwort, die man ja, jedem...
Schön deppert werden Sie, wenn Sie einem FPÖ-Berater was anderes sagen.
Naja, aber man
ganz
hat...
Ganz ehrlich.
Es gibt ja zugleich deppert Berater, wenn Sie Journalisten was anderes sagen, oder? Das ist ja das ist nicht viel Unterschied.
Es gibt schon einen Unterschied zwischen einer Partei und Journalisten, aber egal.
Also aber der Informationsweg ist nicht so groß, dass man die Antwort, die man A gibt, dann bei B landet. Also das wäre jetzt nicht...
Also von dem her, also ich würde es einmal abwarten, das ist, glaube ich, offen. Mir hat man
also
gesagt,
ihr habt noch die Hoffnung.
Ich habe überhaupt keine Hoffnung, mir ist das relativ wurscht. Ob es rot-grün ist oder irgendwas. Ich glaube, der Herr Doskozil wird sich überlegen, was ist stabil. Und wie kann er dem Herrn Babler am meisten eine auswischen? Wo ärgern sich der Herr Ludwig und der Herr Babler mit welcher Variante am meisten? Und wo kann er schauen, dass er am meisten Einfluss in der Bundespolitik hat? Und muss am wenigsten muss er sicher bei den Grünen nachgeben. Oder seine Doskonomik, seine Verstaatlichung von allem, die ja budgetär Wahnsinn ist, kein Vergleich zu Wien im Budget, aber trotzdem fürs Burgenland ein Megaproblem, wird er halt auch irgendwo zumindest abkühlen müssen. Also alles, was nicht funktioniert, zu verstaatlichen, das wird schiefgehen auf Dauer.
Der Heimer hat jetzt angesprochen, die Babler und Michael Ludwig. Kommen wir jetzt einmal zuerst zum Babler, weil natürlich ist gestern schon ein gewisses Rumoren losgegangen, selbst bei Nicht-Fans vom Doskozil, nach dem Motto, naja, die SPÖ kann ja doch Wahlen gewinnen, auch wenn wir alle wissen, dass Burgenland ein Sonderphänomen ist, wissen wir trotzdem, welche Skepsis gegenüber Andreas Babler da herrscht. Man hat auch mitgekriegt, es war ein sehr zurückhaltender Tweet, glaube ich, wo Babler gratuliert hat. Man weiß ja, dass Doskozil und Babler keine Gesprächsbasis miteinander haben. Ich glaube, der Doskozil hebt gar nicht das Telefon ab, wenn er anruft. Der andere ruft jetzt auch nicht mehr an.
War auch nicht willkommen im Burgenland.
War auch nicht willkommen im Burgenland. Das ist quasi auch Fakt. Wie wird denn das jetzt weitergehen mit Andreas Babler?
Das weiß ich nicht, aber ich nehme an, dass Andreas Babler in der jetzigen Situation auch als Parteivorsitzender stabil sitzt, schon alleine deswegen. Wir wissen alles. Es gibt ja ein gewisses Gemurmel. Es gibt ein gewisses Gemurmel auch, jetzt gar nicht so sehr wegen der Nationalratswahl oder dem Ergebnis der Burgenlandwahl, schon alleine wegen dem Ergebnis der Regierungsverhandlungen, wo natürlich klar ist, die Neos sind aufgestanden und sie sind Hauptschuld. Und die ÖVP und vor allem die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung haben die erste Möglichkeit genutzt, den Nehammer das Messer in den Rücken zu jagen. Die SPÖ und Babler haben eh immer gesagt, wir bleiben bis zum Schluss sitzen, bitte kommt zurück.
Aber der Babler hat es ihnen verdammt einfach gemacht.
Aber es gibt das Gemurmel, sagen wir mal so, dass man vielleicht auch konzilianter oder auch mit dem Kopf der anderen Seite mehr denken hätte müssen. Und hat man das in ausreichender Weise getan? Ich kann das nicht mal beurteilen, weil ich nicht dabei war. Ja? Und ich meine, man kriegt die Antworten von den einen oder anderen, die dabei waren, oder auch von unterschiedlichen, die nicht dabei waren. Also da bin ich immer sehr skeptisch, aber ich setze mal voraus, dass es möglicherweise so ist. Das führt natürlich zu einem Gemurmel. Ich sehe nur nicht einen Pfad, wie man Andreas Babler ersetzen könnte, der realistisch ist im Moment. Und ich sehe vor allem auch nicht, wer die Person sei soll. Ja? Die Voraussetzung wäre ja jetzt auch in der jetzigen Situation, dass sich zumindest die wesentlichen Player der Partei, aber am besten alle Nein, also Landesparteivorsitzenden und wichtige Player in Gewerkschaften und andere, auf eine Alternative einigen. Nur so kannst du es hinbekommen. Und die sehe ich überhaupt nicht. Hätte auch nicht sehr viel Sinn, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt noch einmal in Verhandlungen reinkommt, eher gering ist. Ja? Also wer soll sich das überhaupt antun? Wer sollte da eine Rolle spielen können? Ja? Wer ist dann Parteichef? Irgendjemand, der nicht mehr im Parlament sitzt? Das hat man jetzt schon mal durchgespürt. Also ich sehe da keine realistische Variante.
Es ist halt, das zeigt halt aber auch, dass die Sozialdemokratie, ist ja mit Linz letzte Woche und Burgenland gezeigt, dass die Sozialdemokratie durchaus auch wollen, gut abschneiden kann, also jetzt nicht groß gewinnen oder sonst irgendwas, aber durchaus gute Ergebnisse, respektable Ergebnisse erreichen kann, wenn sie normale Leute kandidiert und nicht auf sich auf diesen Linksaußenrand.
Ja, das ist ja immer im Babel auch nicht der Fall. Also jetzt hören wir auf mit
dem Dings. Naja, entschuldige, du bist glaube ich der einzige Mensch, der im Babler nicht links außen
sieht. Ich weiß nicht, was der große Unterschied wahrscheinlich ist, könnte man sich anschauen, zwischen dem neuen Linzer Bürgermeister wahrscheinlich, ja, also es muss ja noch durch eine Stichwahl, und Andreas Babler, das sind junge eher, die auch einen Generationswechsel darstellen, und der hat gut abgeschnitten, also da braucht man nicht da so Parteipolemik machen.
Wir schalten in eine kurze Werbepause und dann werden wir diese rot-blaue Polemik fortsetzen. Es ist nämlich von beiden Seiten eine Polemik, und da wird es dann auch darum gehen, dass die Wien-Wahl von Michael Ludwig vorgezogen wird auf April. Ob das ein taktisch kluger Schachzug ist, weil gerade im urbanen Raum vielleicht die Skepsis gegenüber einem Kanzler Herbert Kickl und Blau-Türkis am größten ist, bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem heutigen Montagsduell mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz. Und wie die Zuschauer im ersten Teil gesehen haben, die Polemik zwischen Rot gegen Blau ist das heute. Und es ist auch wenig verwunderlich. Wir haben die Burgenlandwahl hinter uns und die nächste wohl sehr entscheidende Wahl, vor allem für die Sozialdemokraten, aber nicht nur, weil wir reden von der Bundeshauptstadt, nämlich von Wien. Findet bereits Ende April statt. Die rot-pinke Stadtregierung, also eigentlich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, haben jetzt offiziell bekannt gegeben, dass es eben eine Vorverlegung der Wiener Landtagswahl geben wird, um ein paar Monate, sonst wäre halt im September gewählt worden. Jetzt hat man sogar im nicht gerade, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, im nicht gerade urbansten Raum im Burgenland gemerkt, dass ein bisschen diese Karte Angst vor einem Kanzler Kickl für die SPÖ mobilisiert. Wird es das in Wien nicht erst recht, und bedeutet das für die FPÖ dann nicht auch, dass in Wien ganz sicher nicht die Bäume der FPÖ in den Himmel wachsen werden?
Also im Burgenland hat sich bei den Wählerströmen nichts wegen dem bewegt. Das hat sich auch zu den wenigen Umfragen, es hat ganz wenig Umfragen gegeben. Eine einzige Veröffentlichung war irgendwas bewegt, also in den letzten Monaten. Also das hat sich weder nach oben noch unten, das ist ungefähr stabil geblieben. Normalerweise, wenn diese Theorie stimmen würde, und das war das Entscheidende, dann hätte Herr Ludwig im Herbst wählen lassen sollen, weil wenn er der Meinung ist, dass Schwarz-Blau schlecht agiert, dann je länger er wartet, wenn sie schlecht agieren, desto mehr Chancen hat er, ne, von der Logik her. Es gibt ja natürlich aber auch die Stimmen, die sagen, er hat massive Panik vor dem Doppelbudget, das er beschließen müssen Ende April und Anfang Mai, da kommt nämlich die Budgetverhandlung, und Wien ist ja im Budget von 2,2 Milliarden, die prognostiziert sind, jetzt auf 3,8 Milliarden rauf. Also eine komplette Budgetexplosion. Wien wird massiv sparen müssen, wir massiv weiter die Gebühren erhöhen, die sind ja auch die letzten Jahre massiv erhöht worden in Wien. Und das ist die wahrscheinlich die realistischere Variante, nicht der Kampf gegen Schwarz-Blau, den hat er wahrscheinlich im Oktober besser. Von dem her, weil mehr beschlossen ist. Ne? Und eher die Flucht nach vorne. Warum sollten auch die NEOS, also ich sage einmal die NEOS zum Beispiel, die wenn es sich normal ausgeht, wird sich Rot-NEOS nicht mehr ausgehen. Also man dann entweder mit der ÖVP oder mit den Grünen, aber mit den NEOS wird es sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen, die Zweierkoalition, wahrscheinlich eine Dreierkoalition sogar brauchen. So, warum hätten die NEOS dann das machen sollen und mitstimmen sollen, weil hat er die Mehrheit gebraucht. Also da ist diese Budgetvariante hat viel. Was aber dafür spricht, zweite Variante für die Vorverlegung, hat natürlich bis auf die Blauen alle anderen Parteien am linken Fuß erwischt. Also die Grünen sind, wer kennt die zwei Vorsitzenden der Grünen in Wien? Niemand. Die sind einfach noch nicht wirklich präsent oder sonst irgendwas. Die KPÖ ist am falschen Fuß erwischt. Die Bierpartei gibt es nicht mehr. So, also er hat sich viele Konkurrenten im linken Lager am falschen Fuß erwischt. Plus dieses Match wir gegen das böse Blau-Schwarz wird ihn in ein Duell bringen. Und gerade am linken Rand wird es eine Sammelbewegung geben in ihrer Überlegung gegen die bösen Blauen. Und das kann natürlich ein paar Prozent bringen, selbstverständlich.
Ja, das ist ja auch der Hintergrund. Und man weiß aus der Psychologie, wenn etwas frisch angelobt wird, und es wird frisch angelobt sein, ist natürlich da die Proteststimmung am größten. Ja, gerade im urbanen Raum weiß man, das hat man ja auch bei der Nationalratswahl gesehen, die FPÖ hatte in Wien ihren niedrigsten Wert von allen. Das ist nun mal so. Ja. Ja, das ist auch international so üblich, dass solche Parteien im urbanen Raum taktisch kluger Move von Michael Ludwig?
Ich glaube schon, dass es taktisch kluger Move ist. Ich glaube auch, dass es im Herbst vielleicht ähnlich die Auswirkungen kann gewesen sein. Wären. Aber natürlich das Beispiel frisch mit der Psychologie, das du gebracht hast, das Argument mit der Psychologie, das du gebracht hast, ist nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, dass im urbanen Raum wie Wien du zwei Momente haben kannst. Nämlich das eine, die Empörung drüber, einen Kanzler Herbert Kickl, und auch eine Empörung drüber, dass die ÖVP so etwas möglich macht. Ja? Dass diese Würdelosigkeit von einem Herrn Stocker, die da umkippen und eine Gefahr für die Demokratie und Herbert Kickl zum Kanzler machen. Das Zweite ist aber auch nochmal das Sparpaket, das die blau-schwarze Regierung jetzt ganz offensichtlich schnüren wird. Ja?
Na gut, wir wissen,
die Auswirkungen, also die Leute werden schon wissen, dass 6,3 Milliarden Euro, das wird man ihnen schon vorrechnen, 6,3 Milliarden Euro in einem sehr schnellen quasi Kahlschlagprogramm, was ja auch dann noch schreckliche Auswirkungen auf die Konjunktur haben wird, ja, in einem zweiten Schritt. Aber vor allem, die FPÖ zieht ja quasi ihren Hauptwählern, also dort, wo sie sozusagen am stärksten ist, ganze 1.200 Euro pro Jahr aus dem Sackel. Naja, zum Beispiel beschlossen. Die Steuererhöhungen de facto durch den Klimabonus, der wegfällt. Die CO2-Steuer bleibt und die Rückerstattung wird nicht mehr gemacht. So, das bedeutet, dass gerade im ländlichen Raum kostet es für Leute 290 pro Person. Das ist im ganzen Haushalt bist du bei 1000. Dann kommen noch die einen oder anderen Gebührenerhöhungen dazu. Ja? Die FPÖ wird es sicherlich schwer haben, ihren Wählern zu erklären, warum sie sich zuerst aufspült als die Stimme der einfachen Leute.
Bei Robert, da muss ich jetzt trotzdem auch ganz kurz,
das stimmt
zwar, aber trotzdem muss ich da schon noch der Fairness halber dazu sagen, es stimmt, dass die SPÖ diesen Punkt in den Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS auch zugestimmt hat.
Naja, aber viele andere Sachen werden nicht zugestimmt werden. Am Ende wäre ein Gesamtpaket rausgekommen, wo ja die SPÖ darum gerungen hat, dass nicht nur die einfachen Leute das bezahlen. Ja? Und vor allem wäre auch kein... Paket rausgekommen, wo im ersten Jahr 6,4 Milliarden in einem Kahlschlagprogramm gekürzt werden, sondern man hätte es länger gestreckt. Ob das gut oder schlecht gewesen wäre, können wir ja dann irgendwann mal diskutieren oder auch bleiben lassen. Auf jeden Fall wäre nicht das Gleiche rausgekommen, wie das, was jetzt rauskommen wird. Und das wird den FPÖ-Wählern natürlich extrem wehtun. Absurderweise sogar den FPÖ-Wählern am meisten wehtun. Warum? Das ist ja das Absurde.
Also darf ich mal ganz kurz,
Weil ihr mehr Wähler im ländlichen Raum habt und in der Mittelklasse als im städtischen Raum zum Beispiel.
Also die Kürzungen zum Beispiel verleitenden Arbeiten gehen wollen, treffen keine FPÖ-Wähler, weil die Erwerbstätigen die FPÖ wählen. Zum Beispiel Klimabonus, Beispiel SPÖ zugestimmt und die CO2-Steuererhöhungen werden weitergegangen. So, jetzt wird der Klimabonus abgeschafft, weil wir immer gesagt haben, völliger Schwachsinn, den mit Gießkanne zu verteilen an Asylwerber und Häftlinge. Gleichzeitig hätte die SPÖ die CO2-Steuer weiter erhöht. Die CO2-Steuer wird nicht weiter erhöht. Also was ist sozialer? Also da sage ich jetzt nochmal ein Beispiel. Zweitens, Defizitverfahren. Entschuldige, ihr hättet Steuern erhöht und gekürzt unter Defizitverfahren gehabt. Also dreimal Rüdeler Gag für Österreich. Wenn das sozialistische Lösungen sind bei einer Ampel, dann sage ich, glaube ich, gute Nacht, Österreich. Also
die Ampel wurde ja leider nicht ausverhandelt. Eben deswegen,
weil du kannst ja die Ampelpapiere anschauen.
Es wäre ein balancierteres Konzept rausgekommen.
Ja, ich weiß, aber du kannst
es gibt weder irgendetwas,
jetzt ist wieder irgendwas komplett fertig ausverhandelt. Diese ganzen Details sind Angstmache und Panik. Das verstehe ich ja eh. Es wird Kürzungen geben, natürlich, weil man einfach einen totalen Scherbenhaufen übernommen hat, den man aufrahmen muss. Und wir ein EU-Defizitverfahren vermeiden wollten, unbedingt und der Zukunft wieder machen wollen, wir das Budget sanieren müssen. Natürlich ist das kein Zuckerschlecken und kein Spaß. Aber als SPÖ Punkte herauszunehmen als asozial, denen wir selber zugestimmt haben, ist lächerlich. Also das ist babler Professionalität lächerlich.
Ein Gesamtprogramm ist dann fertig, wenn es fertig ist.
Und ja, natürlich,
hätte angesichts der budgetären Situation jede Regierung, sagen wir mal, 3/4 bis 4/5 gleiche Maßnahmen gesetzt. Der Unterschied ist das, die Differenz zwischen 3/4 und Gesamt. Ja? Mache ich etwas, was nur die einfachen Leute zahlen? Mache ich etwas, was nur auch die Konjunktur dann in einem zweiten Schritt nochmal outrat? Oder versuche ich auch Maßnahmen zu setzen, die das
Welche Maßnahmen zahlen nur die einfachen Leute?
Na, alles bei euch. Die Steuererhöhungen über den Klimabonus
trifft primär die einfachen Leute.
Natürlich, wir wissen, die SPÖ hat versucht und gerungen.
Gut, und sie ist damit gescheitert.
Ja, eben, aber da muss man ganz klar sagen. Jetzt sage ich aber noch einen Satz dazu. So, und egal, wie man das jetzt beurteilen mag, ja, natürlich diese beiden, diese beiden Motive städtischer Wähler, eine Regierung unter Herbert Kickl und die würdelose Schwenken der ÖVP abzulehnen, als auch sozusagen schon die Betroffenheiten von Leuten, die sehen, was ihnen dieses Sparpaket jetzt kosten wird, ja, wird natürlich es nicht einfacher machen für die Regierungsparteien dann im Bund, also für Schwarz und Blau, bei der Wienwahl. Insofern war, jetzt bin ich bei deiner Frage wieder, ist natürlich ein taktisch guter Move von
Wobei, das wissen wir natürlich aus der Empirie, zum Beispiel aus 2001, um wirklich die volle Kraft von den Maßnahmen, auch von Sparpaketen, da bin ich bei dir, braucht es tatsächlich eine Zeit. Ich glaube, du erwischst die Emotion, noch einmal, das ist Psychologie, die Erstemotion gegen Kickl,
das war ein Beispiel 2000, wohl mir der Vergleich nicht gefällt, hoffentlich läuft das anders. Ne? Aber auch 2000, je größer und je brutaler die Demos waren, desto eher war noch die Unterstützung für die Regierung, erst wo die Demos schwacher
wurden. Siehst du große Demos?
Nein, ich sage nur, wenn du sagst, Emotionen etc., Grundgeschichte...
Nein, schau. Heimer, jetzt als Wienerin traue ich mich das echt einzuschätzen, weil das geht bis tief in wirkliche bürgerliche Milieus Wien. Das lehnt man hier ab.
Nur das Problem ist ja, dass der Plan ist ja, große Teile der SPÖ und die ÖVP rechnen zu 100% damit, gehen ja von Rot-Schwarz nach der Wahl in Wien aus. So, das haben sich Ruck und Ludwig de facto schon ausgemacht in vielen Banken. Also davon ist auszugehen. So mit dieser würdelosen ÖVP, die dann komplett abgerammt wird, wird es sich auch nicht ausgehen. Dann brauchst du wieder Dreier, dann hast du wieder Ampel in Wien.
Ja, aber ihr seid lustig, die ÖVP ist würdelos.
Er hat gesagt würdelose ÖVP. Ich zitiere ja nur.
Also, du zitierst.
Also ich sage nur mit dem Herrn, wer ist der Mara ist halt die ÖVP auch nicht wirklich gut aufgestellt. Und bevor man wen austauschen kann, jetzt zu gehen, ja, also die Logik vom Bürgermeister Ludwig verstehe ich durchaus. Die ÖVP abzurahmen, wie du gesagt hast, mit diesen bürgerlichen Salons, die Protest machen oder nicht mehr zur Wahl gehen, plus die Grünen abzurahmen, plus die KPÖ abzurahmen, die Bierpartei abzurahmen.
So, genau. Und das ÖVP abzurahmen.
Und das sind überall...
Die Wähler werden, zu Hause bleiben zum Teil.
Die FPÖ hat 7% gemacht, so das müssen da
abrahmen. Das stimmt. Nein, die kommen von 7%.
Du machst einen Lagerwahlkampf.
Das war damals die Wahl jetzt, nach Ibiza, wo auch der Strache.
Natürlich wird die FPÖ ein höheres Ergebnis haben als bei der letzten Wahl. Sie wird aber natürlich unterhalb dessen bleiben, was er sich jetzt erhofft hätte. Weil deren Wähler aufgrund dieses Sparpakets und all dem Sonstigen so verunsichert sein werden, dass sie weniger Motivation
schon,
haben, zu diesen Wahlen zu gehen.
Verunsichert sein werden, wenn sie es mitkriegen. Aber ich glaube, dass die Wähler es Ende April noch nicht mitbekommen haben.
Die FPÖ wird nicht auf 30 kommen und mit einem Herrn Nepp sowieso nicht.
Ja. Hat ja niemand gesagt von 30 oder sonst irgendwas. Also die Verdreifachung ist auf jeden Fall drinnen, dass man über Nationalratswahl...
Das wären über 21%.
So, das wäre schön, wenn man
über Nationalratswahl...
Über 21%.
Das wäre sehr schön.
Ich würde jetzt nicht abstreiten, dass die FPÖ wahrscheinlich 21% erreichen wird.
Das ist eine Verdreifachung, ne? Das würden sich andere wünschen. Ne?
Die hatten allerdings schon über 30%, nämlich 31%. Ne? Ich sag's nur.
Auch in der Demografie.
Ich sag's nur. Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und dann diskutieren wir gleich weiter, nicht über die Demografie in Wien, sondern wie es denn um diese Sparpakete und vor allem, was es da mit den Pensionen auf sich hat. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem heutigen Montagsduell mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz, links gegen rechts. Und wie könnte es anders sein? In Zeiten wie diesen ist es natürlich eine Spur emotionaler als sonst, obwohl die beiden jetzt wieder so machen werden, als wären sie die Stoiker schlechthin. Das kennen wir alles schon, aber trotzdem, Heimo, ich fange jetzt aber mit dir an und dem, was der Robert schon gesagt hat, natürlich wird es ein Sparpaket geben. Das kann ja auch niemand leugnen. Ja, es gibt einen riesen Sparbedarf und egal wer die Regierung gestellt hätte, hätte ein großes Sparpaket machen können. Aber es dürfte, wenn meine Recherchen und ich habe da Bestätigungen seitens ÖVPler auch erhalten, stimmen, dürfte die FPÖ tatsächlich eigentlich genau das machen, was Wirtschaft und Industrie vermutet hatten, nämlich keinen bis null Widerstand gegen die Pläne von Wirtschaft und Industrie leisten. Zum Beispiel wäre auch fast, wenn es da nicht einen Leak gegeben hätte und das an die Pensionistenvertreter gegangen wäre, tatsächlich eine Einigung gegeben, auf reale Pensionskürzungen in den Pensionskassen für Leute, die jetzt quasi schon eigentlich über 50 sind. Das heißt, du hättest überhaupt keine Sicherheit mehr gehabt im Rechnen, was eigentlich mehr als sonderbar ist. Und das waren übrigens fast 1:1 die ursprünglichen Pläne 2000. Du erinnerst dich, weil du warst damals dabei. Da wurden dann, ich glaube, der Jörg Haider hat das damals genannt, die Giftzähne gezogen. Er hat damals auch gesagt, das geht nicht. Ist das ist das die Einstellung der FPÖ oder warum wiederholt sie da jedes Mal diese Haltung?
Das ist, soweit ich weiß, die Einstellung der ÖVP. Kurz, weil ich die Geschichte nachrecherchiert habe, weil ich es auch spannend gefunden habe. Also da darf man den Journalisten gar keinen Vorwurf machen. Die haben das Bericht erstattet, was ihnen sogar direkt von ÖVP-Verhandlern erzählt worden sind. Und die ÖVP hat das versucht zu machen. Da geht es um die Aufwertung von Pensionen jährlich an die Inflationsrate. So. Und die ÖVP wollte das haben und wollte damit... Die ÖVP wollte diese Aufwertung niedriger haben.
Genau,
das heißt, dass das leicht, also so wie es mit SPÖ und NEOS ausverhandelt war, das war ja im Ampelpapier auch schon ausverhandelt, das hätte aber für die Leute, die jung sind und die arbeiten, doch relativ spürbare Pensionsverluste bedeutet auf Dauer.
Für alle, auch für die jetzt.
Eher aber gerade für einen Jungen auf die Dauer ist die Aufwertung. So, ich versuche sie nur zu erklären, worum es geht. Und die haben das rausgespielt, direkt von einem ÖVP-Verhandler an Medien, obwohl es nicht ausverhandelt war. Das war null ausverhandelt. Die ÖVP wollte das machen. Es war ein Vorschlag, der drin war, weil das auch im Ampelpapier von SPÖ, ÖVP und NEOS drin war und die FPÖ hat nein gesagt, das kommt nicht. So, Punkt.
Das also kommt das einfach haben, nicht. Also diese Form haben, sowohl die, der, haben nicht einmal den NEOS zugestimmt. Die haben eine ganz andere Form von Pensionsreform geplant.
Also was
mein
kommen, also
Informationsstand was, ist, dass mein die FPÖ ist, nicht was, Nein gesagt
doch,
hat.
Mein Infostand ist, dass die FPÖ Nein gesagt hat.
Nachdem es den Leak gab.
Die FPÖ hat Nein gesagt. Also mir sagen zwei FPÖ-Fahnder haben gesagt, ein völliger Blödsinn, das haben sie angebracht, wir haben gleich Nein gesagt. Also das ist... Ich kann ja sagen, was man mir gesagt hat und es kommt
nach
jetzt
dem Krieg
nicht.
Also, sind alle Helden.
Naja, aber entschuldige, es kommt jetzt nicht. So, von dem her glaube ich eher, dass der FPÖ...
Ja, es kommt nicht, weil es von der ÖVP...
Und warum sollte denn die ÖVP denn das durchstechen, wenn es eh schon durchverhandelt ist? Ne?
Also das ist ja weil von der, es Kreise von der, in der ÖVP der, gibt, die diese
ja,
Koalition
von
nicht wollen.
Also ja, ÖVP-Verhandler, also einer der engsten Mitarbeiter oder engsten Mitstreiter des Parteiobmanns ist das gekommen.
So, weil sie gewusst haben, dass das Selbstmord wäre, das zu machen, politischer.
Was? Die ÖVP wollte das ja.
Nein, aber Sie haben gewusst, so, es gibt ÖVPler, die wissen, dass
also, was,
das für
was
Sie
man sicher halt machen ist. Muss, und da bin ich ja dafür, dass man schauen muss, also das war auch im Ampelpapier auch so drinnen, richtigerweise muss man sagen, auch richtigerweise, dass man das Pensionsantrittsalter, das Reale erhöht, weil das ist notwendig, aber dass man nichts bei den Pensionen grundsätzlich macht, dass man schaut, dass mehr Leute Vollzeit arbeiten, dass mehr Leute länger arbeiten, dass man, auch wenn man länger arbeitet, steuerfrei gestellt wird. Das ist ja auch in der Verhandlung und Vorteile bekommt das ja alles vernünftig. Aber sicherlich wird es nichts geben, was bei den Pensionen eine massive Belastung bedeutet.
Gut, wir werden das sehen, weil meine Recherchen zeigen, dass es da Skeptiker gibt, ob da alle, die diese Sachen verhandeln, wirklich wissen, was sie da verhandeln, oder ob da gewisse Kreise in der Industrie gerade drüber fahren und andere das nicht so ganz überreißen.
Viele der Punkte, über die jetzt diskutiert wird, wo es überhaupt noch keine Entscheidung gibt dafür, sind ja direkt schon d'accord gewesen im Ampelpapier als Grundlage, muss man dazu sagen.
Ja, Vorschläge gab es über alles. Ist die Frage.
Ja,
aber
ist ja wurscht.
Ja, aber zum Beispiel die Erhöhung der KV-Beiträge, also Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten, war der Chor schon in der Ampel.
Es gab aber sehr viele Punkte gerade. Die NEOS sind ja wegen dem Thema Pensionen aufgestanden. Also
nur,
das war das Kapitel, wo es die wenigsten... Okay, also wir nehmen zur Kenntnis, dass für die FPÖ offenbar das, was SPÖ und NEOS beschlossen haben, irgendwie jetzt eine heilige Schrift ist oder irgend sowas.
Überhaupt nicht. Das ist nur eine Grundlage.
Wie du dich vielleicht auch erinnern kannst, Verhandlungen sind ja nicht zum Abschluss gekommen.
Beim letzten Mal habt ihr gesagt, es hat Parallelverhandlungen gegeben, weil man schon so weit ist.
Ich habe das nicht
gesagt. Du hast das gesagt. Ich habe gesagt, nein, weil man auch teilweise auf den Ampelberechnungen und Ampelverhandlungen aufbaut, logischerweise, was die Beamten geliefert haben, was an Berechnungen da ist.
Das ist ja logisch, dass alle Optionen durchgerechnet waren, ist ja selbstverständlich.
Aber du musst jetzt nur einigen auf die Parallelverhandlungen oder auf die FPÖ sagt, aber auf dem Aufbau teilweise.
Es ist ja im Ende auch egal, weil insofern egal, weil das SPÖ, ÖVP und NEOS gescheitert sind, ist
genau,
quasi...
Genau.
Es ist ja im Endeffekt wurscht, aber sie sind...
Haben wollte, ja?
Warum hat er dann zugestimmt?
Ja. Hat er eben nicht, aber bitte, hör jetzt auf mit dieser Propaganda. Ich würde gerne ein bisschen ernsthafter sein.
Ich nehme das nächste Mal das Papier mit.
Wir kommen, es gibt übrigens zwei verschiedene Papiere und das Papier, das ich habe... deutet nicht darauf hin, dass es bei den Pensionen bis auf die KV-Geschichte irgendeine Einigung
gegeben
hätte.
Vielleicht einigen wir uns darauf erstens mal, dass man ein Regierungsprogramm dann kritisiert, wenn es vollständig vorhanden ist.
Gut, das gibt es von denen auch nicht.
Es gibt ja noch nicht. Es gibt ja noch
ein paar Sachen,
du machst jetzt
aber
deswegen, alles Furchtbar Schrecken, da gibt es noch gar nichts. Also entschuldige, das war jetzt ein totales Eigentor.
Hör doch auch immer
das war jetzt wirklich ein Eigentor,
mein Lieber. Schreien. Ich wollte gerade dir helfen. So, die Frage, der was bei den Pensionen am Ende rauskommt, würde ich jetzt nicht kritisieren, weil ich nicht weiß, was am Ende rauskommen wird. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Weil du aber gesagt hast, dass man oft das Gefühl hat, da verhandeln irgendwelche Leute, die selber nicht genau wissen, ja, erstens mal, was sie verhandeln, beziehungsweise was sie überhaupt wollen. Das ist ja so unglaublich. Also ein Beispiel, ja, die IV und die WKO, die Wirtschaftskammer, hat, um ein reines solches Sparpaket durchsetzen zu können und nicht einen Beitrag ihrer reichen Fat Cats leisten zu müssen, die Ampelverhandlungen torpediert und am Ende kaputt gemacht. Ja? Und jetzt haben sie genau das, was sie wollten, nämlich eine Budgetsanierung, ganz krass, mit einem radikalen Sparpaket, mit wahrscheinlich allen Förderungen weg, mit allen Förderungen weg, ja. Was ist jetzt? Jetzt machen diese verschiedenen Untergruppen der WK und so weiter Pressekonferenzen und sagen, na, das ist ja furchtbar, dass jetzt plötzlich die E-Auto-Förderung wegfällt. Das sagt die Autoindustrie. Mhm. Es ist ja furchtbar, dass jetzt die Förderungen für die ökologische Transformation und den Heizungstausche wegfallen, dass die normalen Leute, die ein Häusl haben, keine Förderungen mehr bekommen, wenn sie zum Beispiel sozusagen die alte Ölheizung raushauen und dann eine Wärmepumpe reinstellen. Da sagen sie, das ist ja furchtbar. Das kostet außerdem 5.000 Arbeitsplätze bei den Installateuren. Das sagt sozusagen die Abteilung WKO, Installateure und so weiter und so fort. Und die stehen noch vor Logos, wo hinten drauf steht Industriellenvereinigung und hinten und auf der anderen Seite Wirtschaftskammer. Ja? Wie verrückt kann man eigentlich sein? Ist doch völlig klar. Ja? Diese Politik, die sie durchgesetzt haben, die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung, die kostet Firmen in ihrem Bereich, die kostet Arbeitsplätze in ihrem Bereich. Und weil es die Arbeitsplätze kostet und diese Firmen in die Insolvenz schlitzen werden und so weiter und so fort, kostet es auch noch Steuereinnahmen dieser Firmen. Das heißt, das Ziel, nämlich das Budget zu sanieren, wird nicht mehr erreicht werden.
Da muss man aber ganz kurz dazu sagen, also wir sind in einer massiven Rezession, auch verglichen mit den europäischen Staaten. Wir haben ein Rekorddefizit verglichen mit den anderen europäischen Staaten. Wir haben einen Insolvenz-Tsunami verglichen mit den europäischen Staaten. Und das, obwohl die Milliarden ausgepfeffert worden sind für teilweise völlig wirtschaftlichen Schwachsinn. Beispiel Handwerkerbonus, der in Zeiten, wo die Handwerker zu wenig zu tun gehabt haben, gescheit gewesen war. Jetzt, wo du jetzt einmal versuchst, einen Handwerker zu kriegen, sind die nicht mehr nachgekommen, sind und du Monate gewartet hast, finanzierst das noch als Staat. Das ist keine Staatsaufgabe und das gehört abgedreht. Ich meine, man kann nicht ständig das Geld so raushauen und das bringt nichts.
Deswegen muss man es balanciert machen, ausgewogen und nicht alles Kahlschlag kaputt machen.
Deswegen jammert auch die Kammer jetzt.
Wir werden in den kommenden Wochen noch ausgiebig darüber reden.
Wenn alle jammern, ist es ausgewogen.
Naja, das muss nicht sein. Es kann auch, wenn alle jammern, eine Katastrophe einfach für alle sein.
Die haben wir jetzt gerade.
Ich sag's nur. Also grundsätzlich, alle jammern ist nicht immer ein Zeichen.
Bevor du über die jetzige redest.
Warten wir jetzt einmal ab.
Den Babler habt's schon.
Warten wir jetzt einmal ab über die Katastrophe in der SPÖ. Werden wir mal Sondersendungen machen, aber jetzt werden wir mal prüfen, wie dieses Regierungsprogramm, so denn es zustande kommt, wovon eigentlich jeder ausgeht, tatsächlich ausschauen wird. Und dann werden wir darüber diskutieren, ob es die gleichen Giftzähne gibt wie im Jahr 2000, 2001 und 2002. Ich erinnere Heimo gerne daran oder eben nicht. Wir werden sehen. Danke, Heimo Leposchitz. Danke, Robert Miesig. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.